Halleluja, Vater. Ich preise dich und gebe dir alle Ehre, allen Lobpreis und alle Anbetung. Danke, Herr. Halleluja. Gobashia makaseme. Barakita basona machai. Bakashua karabasai. Dazu bist du gekommen, Jesus. Du bist gestorben und auferstanden, damit die zu dir gehören, nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auch für sie auferstanden ist. Ich danke dir, Herr, und preise dich. Ich muss sagen, als ich mich auf diesen Gottesdienst vorbereitete, da sind immer wieder Dinge auch in mein Herz gekommen. Und man braucht dann schon ein Wort von Gott bei all dem, was ich schon geredet habe. Im Laufe der letzten Jahre, was ich so von mir gegeben habe. Letzten Sonntag sprachen wir darüber, wie wichtig es ist, dass wir das Gehörte mit dem Glauben verbinden. Das Gehörte mit dem Glauben verbinden. Wir haben das ja so, ich habe das so dargestellt, habe die beiden Schwestern hier vorne gehabt. Die eine Person war das Wort, das Gehörte, und die andere Person war die Person. Und dann dieses Seil, der Glaube. Wir binden es zusammen. Wir müssen das, was wir hören, müssen wir mit dem Glauben zusammenbinden. Das heißt, durch Glauben, wir glauben, dass das, was Gott gesagt hat, die Wahrheit ist. Wir glauben, das ist die Wahrheit. Und davon rücken wir nicht ab. Wir verlassen diese Position nicht. Selbst wenn man uns mit einem Atomkrieg drohen würde, selbst wenn man dir droht, dein Leben zu nehmen, wir sagen, von dem, was geschrieben steht im Wort, rücke ich nicht ab. Das nennt die Bibel verbindlich Glauben. Das bedeutet auch Pistis, das Wort Glaube, bedeutet auch Treue. Wenn wir uns nicht so mit dem Wort zusammenbinden, durch Glauben, also es ist dieser Glaube, ich glaube, dass das Wort die Wahrheit ist. Aber die Bibel sagt, das nützt nichts. Jakobus sagt, die Dämonen glauben auch, aber sie zittern. Und viele Gläubige glauben an die Wahrheit der Bibel und sie zittern. Sie zittern, dass sie vielleicht ihr Soll nicht erfüllen. Sie zittern, dass es sie vielleicht niemals genug leisten oder was auch immer es für Gründe gibt zu zittern. Sie zittern. Aber das liegt daran, dass wir keine verbindliche Beziehung mit dem Wort eingegangen sind. Da ist einmal das Wort, das Gehörte, und dann sind wir. Und jetzt, wir können im Abstand von dem Wort glauben, dass es die Wahrheit ist. Zwischen uns und dem Wort kann durchaus eine Distanz, eine weite Distanz sein. Wir halten das für wahr und wir glauben, das ist die Wahrheit. Aber Hebräer 4, Vers 2 sagt, wir müssen das Gehörte mit dem Glauben zusammenbinden. Das heißt, unser Glaube, Pistis, Treue, wir müssen in Treue uns zusammenbinden. Ich binde mich mit dem Wort zusammen und sage, auf Gedeih und Verderb bin ich jetzt diesem Wort ausgeliefert, hingegeben, eher sterbe ich, bevor ich mich von diesem Wort trenne. Das ist biblischer Glaube. Alles andere ist Unsinn. Alles andere ist Unsinn. Und wenn wir nicht uns mit dem Wort verbinden, dann sind wir auch nicht treu, weil das Wort ist das Gleiche. Das Wort Pistis bedeutet auch Zuverlässigkeit. Wer nicht treu ist, ist auch nicht zuverlässig. Und ich glaube, Gottes großes Problem ist, dass er sich so oft im Leben oft auf sein Volk, auf seine Kinder verlassen kann. Ja? Und er will sich auf sie verlassen. Und Gott sagt, seine Augen sind auf die Treuen gerichtet, auf die Zuverlässigen, dass ich bei ihnen wohne. Mit den anderen hat er irgendwie eine Distanz. Die Treuen, die Zuverlässigen, da wohne ich, dass ich bei ihnen wohne. Und ihnen, sagt er, teilt er sich dann auch mit. Gottes Wunsch ist immer gewesen, dass wir in einen Kontakt mit ihm kommen, der erfahrbar, der erlebbar ist. Natürlich gründet sich unser Glaube nicht auf Gefühle und nur auf Erlebtes, sondern immer wieder auf das Wort. Und doch möchte Gott oder bietet Gott uns an und sagt, du kannst mich tatsächlich ertasten. Du kannst mich erfahren, du kannst mich erleben. Aber selbst wenn ich nichts fühle, als Pfingstler haben wir ein altes Lied gesungen, wenn ich auch selbst nichts fühle von deiner Macht, dann weiß ich doch eins, du führst mich zum Ziel. Auch durch die Nacht, auch wenn ich nichts fühle. Das ist der Hirtenpsalm, wo es dann heißt, auch im Tal des Todesschattens fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist ja bei mir. Verbinden mit dem Glauben heißt, ich werde angefochten, nehme nur dieses Beispiel wieder, das ja immer wieder herhalten muss dafür, Paulus an Timotheus, fliehe die Lüste der Jugend, fliehe die Begierden, die dein Leben zerstören wollen, ergreife die Flucht davon. Und wir gucken das an, wir sehen das Gehörte, also Begierde wird kommen, Versuchung wird kommen. Das ist das Wort sagt, das wird dich erreichen, das wird an dich herantreten, das sind Dinge, die dir passieren werden. Und jetzt sagt Gott, wenn es an dich rankommt, flieh, hau ab. Ich habe ja neulich vor ein paar Wochen eine Predigt gehabt, flieh, lauf um dein Leben. Das ist tatsächlich so. Jetzt aber, wenn die Versuchung kommt, wenn wir diese Versuchung nicht fliehen, dann fängt diese Versuchung, diese Begierde an, uns zu durchwohnen, so nennt Jesus es. Sie fängt an, unser Leben zu beeinflussen. Sie fängt an, unser Denken, unser Wollen, unser Handeln, unsere Kraft zu füllen und beraubt uns der göttlichen Kraft. Ich habe gestern Abend gesagt in Michelstadt, er hat uns gekräftigt, dass wir in allem überlegen sein können. So viel hat er uns gekräftigt, als wir von neuem geboren wurden. Nur weil wir es oft nicht erkennen, deshalb werden wir der Dinge nicht teilhaftig. So, wenn jetzt also Versuchung, Begierde kommt, dann sagt er, flieh. Wenn ich mich mit dem Wort verbinde, dann werde ich mit dieser Begierde, Versuchung nicht liebäugeln. Ich werde also nicht hergehen und sagen, na ja, ich bin Christ, ich darf es ja eigentlich nicht, aber toll wäre es ja doch. Aber wir schauen es an, das wäre schon, aber ich bin Christ, ich darf es ja nicht. Ach, aber ja, ach, aber ich bin Christ, ich darf es nicht. Und dieses, da sich so mit befassen, in diesem ganzen Zeitraum fängt die Begierde an, unser Leben zu dominieren, zu durchwohnen und übernimmt schließlich die Herrschaft. Und dann kommt der Teufel dazu und unser Empfinden dazu und es heißt, ich habe nicht die Kraft zu widerstehen. Warum? Weil wir beim ersten Mal, als das an uns herantrat, nicht sofort fluchtartig mit dem Wort verbunden, zusammengebunden, die Flucht verlassen haben und sagt, ich lasse mich darauf nicht ein. Sobald du anfängst, dich auf irgendwas einzulassen, fängt es an, dich zu beherrschen. Und Jesus immer wieder, wenn er sagte, er hat Leute geheilt, er hat Leute befreit, da hat er gesagt, geh hin, sündige nicht mehr, damit dir nicht was Schlimmeres passiert. Damit sagt er, wenn wir uns auf Sünde einlassen, auf Abwege einlassen, dann werden sie wieder Macht über unser Leben gewinnen. Und wir werden schließlich sogar in Beherrschung dieser Dinge kommen. Und deshalb müssen wir eine klare Position einnehmen. Versteht ihr mich? Könnt ihr mir noch folgen? Okay. Gut. Und ich habe so gedacht, Herr, was soll ich heute Abend sagen? Ich hab jahrelang viel geredet. Ich habe jahrelang gepredigt und gepredigt und gepredigt und gepredigt. Ich habe Gottes Wort, die Seiten Gottes, die Seiten des Vaters, das Leben mit dem Vater von allen Facetten in den vergangenen Jahren uns beleuchtet. Und viele haben sich mit dem Wort verbunden, sind darauf eingegangen. Was kannst du so sagen? Und dann kam so ein Wort in mein Herz für heute Abend. Und da habe ich gesagt, das stimmt. Jeder Gläubige wünscht sich immer wieder Erfrischung vom Himmel. Richtig? Wir wünschen uns, ich möchte erfrischt werden. Ich möchte mal so richtig durchatmen können. Ich möchte mal so richtig aufatmen können. Nicht immer bedrängt sein, nicht immer irgendwie eingesperrt sein, nicht immer irgendwie in meinem Verhalten eingeschränkt werden. Ich möchte mal so durchatmen, Lebensfrische haben, Lebenserfüllung haben. Ich möchte so richtig, ja, wie ein Mensch, deshalb habe ich dieses Bild hier gewählt, wie ein Mensch in einem Wasserfall, in einem Strom von Erfrischung und Erquickung sein und sagen, da will ich sein, da will ich zu Hause sein. So, das stellen wir uns ja immer vor. Ich meine, wir sehen ja oft, also in der Christenheit sieht man meistens Bilder, ich sehe einen Berg und ich sehe eine Quelle, die da runter, oder einen Sturzbach, der da runterkommt. Das ist nicht mehr was Außergewöhnliches. In der Regel entspringen diese Bilder fast immer eigentlich unserer Seele, unserem Wunschdenken. Weil Gott spricht nicht immer nur zu uns durch Wasserfälle. Trotzdem habe ich das heute Abend gewählt. Ja, ich habe es gewählt. So, Gott will Erfrischung. Aber dann kommen natürlich, da ich ja ein Bibelkenner bin, nicht nur ein Bibelleser, ein Bibelkenner auch, und ich habe, da kommen sofort die Gedanken, Erfrischung? Ja klar, da gibt es doch einen Weg hin zur Erfrischung. Da gibt es einen wunderbaren Weg hin zur Erfrischung. Und ich habe heute überschrieben, du kannst tatsächlich vom Himmel Erfrischung erleben. Du kannst tatsächlich vom Himmel Erfrischung erleben. Apostelgeschichte 17 erstmal, fangen wir mal so an, uns reinzutasten und zu fühlen. Ich nehme da den biblischen Text. Apostelgeschichte 17, 26 bis 27. Eine Predigt unseres hochverehrten Paulus. Ob er uns jetzt wohl zuhört? Ob er sagt, Mensch Herbert, ich würde mal runterkommen, dich beiseite stellen und ich würde mal loslegen? Keine Ahnung. Naja. Was haben sie ihm gesagt? Ja, wenn du uns Briefe schreibst, die Predigten schreibst, dann bist du mächtig in Taten. Aber wenn du hier bist, du kleines Männchen, was willst du uns denn sagen? Dann sagt er, passt mal auf, wenn ich ihn mit meiner Gestalt erscheine, was ich dann zu sagen habe. Also, ließ sich ja da nicht ins Boxhorn jagen. Apostelgeschichte 17, 26, 27, 28, erster Teil. Und er, Gott, hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht. Aus einem, nämlich der Ursprung auf dem jetzigen bewohnten Planet, auf unserem Planeten, das ist der Ursprung, ist von Adam her. Aus Adam kam die Eva und von da an ging der Zeugungs- und Vermehrungsprozess weiter. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Und er hat bestimmt auch, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten. Also er hat bestimmt, oder obwohl er ja nicht fern ist von einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Vom Grundtext her ist es so, Gott hat es in uns hineingelegt, dass wir ihn suchen. Und er sagt, vielleicht finde ich solche unter den Menschen, die sagen, ich will Gott ertasten, ich will ihn fühlen. Ich will ihn spüren, ich will merken, dass Gott da ist. Ich will es nicht nur glauben, ich will es erleben, dass Gott da ist. Und das wollen wir ja irgendwie. Charismatiker wollen fast immer nur Gefühle oder sehr oft. Ja, immer nur Gefühle, aber die Basis des Wortes, das ist immer noch die Grundlage, auf dem wir arbeiten und laufen und gehen. Und ich bin nicht nur ein Pfingstler, ich bin ein Vollblut-Charismatiker. Manche Leute haben... Wenn Sie im Internet nach mir suchen, dann schreiben Sie nach Extremcharismatiker und so weiter. Und dann erscheine ich, wie auch immer das passiert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich keine Internetseite dafür belegt. Aber ich bin mit Leib und Leben Pfingstler, ein charismatischer Mensch. Und ich glaube an die Dinge, will diese Dinge. Und ich glaube an diese Dinge und wir erleben sie ja auch so viel zu wenig, dass Heilung und Befreiung geschieht. Ich möchte, dass das wie ein Dammbruch wird. Und dass das wieder Tagesgeschäft der Gläubigen wird, Tagesordnung wird. Wir beten mit den Kranken, sie werden gesund. Es ist mir zu wenig, dass wir zwischendurch mal erleben, dass ein taubes Ohr aufgeht. Es ist mir zu wenig, dass wir zwischendurch erleben, dass jemand von Herzkrankheit geheilt wird. Es ist mir zu wenig, dass mal ein Tumor da und dort verschwindet. Natürlich, wir haben Gottesdienste, da sind in einem Gottesdienst bis zu 17 Leute geheilt worden. Aber diese Menge ist nicht Tagesordnung, nicht Tagesgeschäft. Und ich wünsche mir, dass das wieder in die Breite geht und dass diese Dinge passieren. Natürlich bete ich am Telefon mit Leuten und sie rufen ein paar Tage später an aufgrund des Gebets. Ich bin total geheilt. Pastor Erik, ich bin geheilt. Aber Gottesdienste besuchen sie trotzdem nicht. So, also Gott hat da schon es gar nicht so einfach mit seinem Volk. Und Gott hat es bestimmt, dass wir ihn tastend fühlen und finden möchten. Und er ist nicht fern von, nein, jedem von uns. Jetzt ist es im Neuen Testament ja, Paulus sprach ja zu den Leuten, die Gott Jesus noch nicht kannten. Aber wir haben ihn ja in unser Leben aufgenommen. Und er ist tatsächlich nicht fern von uns. Nur die Frage ist für mich natürlich, ist er tatsächlich immer noch drin? Weil ich glaube, bin überzeugt, dass Menschen, in denen Jesus mal gelebt hat, und die meinen heute noch, Jesus lebt in ihnen, dass er nicht mehr unbedingt in ihnen lebt. Denn wenn wir unser Leben, unser Haus, unseren Tempel wieder zu einer Mördergrube machen, zu einem Haus von Unreinheit, Unmoral, wenn wir das wieder machen, dann glaube ich, dass der Herr sagt, das ist nicht mehr mein Tempel, da ziehe ich aus. Und wir sehen das im Neuen Testament. An Galater schreibt Paulus, ihr seid aus der Gnade gefallen, ihr habt Christus schon längst verloren und die Galater-Gemeinde feierte Happy Gottesdienste. Wir sehen in der Offenbarung, dass der Herr einer Gemeinde, die predigen, die worshipen und die dienen Gott. Sie haben ihre Projekte, ihre Dinge, die sie bewirken und die sie tun, auch in die Gesellschaft hinein. Sie sind untereinander glaubensmäßig in Aktion und aktiv. Aber Jesus sagt, hört mal zu, Leute, ihr seid sehr aktiv und ihr betet und predigt über Jesus, aber ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Könnt ihr mich auch mal wieder reinlassen? Das zeigt mir, dass Jesus tatsächlich aus einem Leben, nicht nur aus einer Gemeinde, sondern auch aus einem einzelnen Leben wieder draußen sein kann. Okay, aber das ist nicht Gottes Plan. Denn der Höchste wohnt nicht in Häusern, die mit in Tempeln, die mit Händen gemacht sind oder Häuser mit Händen gemacht sind. Sondern, was sagt der Korintherbrief? Er sagt, Gott sagt, wir sind sein Tempel. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Damit hören die meisten Leute auf zu lesen. Aber lies mal die Verse ein bisschen weiter im Korintherbrief. Da steht geschrieben, deshalb rührt nichts Unreines an, verlasst Ungerechtigkeit, dann werde ich euer Gott sein und euer Vater sein. Das heißt, wenn wir Ungerechtigkeit und Unreinheit behalten, wird er nicht unser Gott und unser Vater sein. Dann fällt das wieder zurück in die Kategorie, dass er ganz einfach nur unser Schöpfer ist. Und dann müssen wir uns neu bekehren. Dann müssen wir uns neu bekehren. Apostelgeschichte sagt, und da kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dieser Erfrischung. Jetzt kannst du das nächste Bild, die nächste Folie mal weiter drücken. Da habe ich einen Vers aus dem Zusammenhang da rausgenommen. So tut nun Buße, man könnte aus der Metanoiate, korrigiert euer Denken. Korrigiert euer Denken und kehrt um. Und dann geschieht, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeichen der Erquickung, Erfrischung kommen, vom Angesicht des Herrn. Also so tut nun Buße, kehrt um. Apostelgeschichte 3, 19 bis 20. So tut nun Buße, korrigiert euer Denken und kehrt um. Was sagt die Schrift? Wer seine Sünde bekennt und sie lässt, empfängt Barmherzigkeit. Wenn wir nur unsere Schuld bekennen, aber nicht von ihr uns abwenden und umkehren, empfangen wir keine Vergebung. Nur wer sich von seiner Schuld, von seiner Sünde abkehrt, von seinem verkehrten Weg abkehrt, abwendet, der erhält Vergebung und Barmherzigkeit. Weil seine Sünde bekennt und sie lässt. Und das ist, was der Text sagt. Jetzt lesen wir ab der Apostelgeschichte dreimal aufgeschlagen. Schaut mal, lesen wir mal einen ganzen Abschnitt. Interessant, was der Paulus ja den Leuten dort so predigt. In Apostelgeschichte. Das war ja nicht der Paulus, der Petrus, Entschuldigung. Der Petrus, was er dort predigt in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 3, 17 bis 23. Und jetzt, Brüder, er hat ihnen erstmal gesagt, ihr seid schuld, dass Jesus gekreuzigt wurde. Also er hat ihnen erstmal so voll, richtig so einen Ball ins Tor geschossen und hat gesagt, ihr seid schuld. Er starb wegen eurer Schuld, wegen eurer Sünde. Paulus war immer sehr direkt. Petrus auch, Petrus in dem Fall hier. Sehr direkt, Paulus aber auch. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Auch wir haben mal in Unwissenheit gehandelt, stimmt's? Wie auch eure Obersten. nämlich dass sie Jesus gekreuzigt haben. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Dann kommt dieser Vers, den wir gerade hatten. So tut nun Buße und bekehrt euch oder kehrt um, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Warum? Und das ist die Vorbedingung. Korrigiert euer Denken, dann kehrt um und geht in diese Erkenntnis des richtigen Weges, des Guten. Dann werden eure Sünden ausgetilgt und dann kommt man zu folgender Erfahrung. Du kriegst die Zeit der Erfrischung. Wir können beten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir können fasten. Wir könnten unsere Haut ritzen. Wir könnten tun, was immer wir wollen. Wir könnten sogar unser Haus verkaufen und es der Mission spenden. Aber wenn wir nicht umkehren von unserem verkehrten Weg, werden unsere Sünden nicht ausgetilgt und wir erfahren keine Erfrischung. Und das ist das Dilemma, das Menschen leben, die Christus nachfolgen. Sie kehren sich nicht ab von ihrem Weg. Sie verlassen nicht ihre bösen Wege. Und sie erfahren keine Erquickung in ihrem Leben. Damit Zeiten der Erquickung kommen. Zeiten, da ist das Wort nicht Chronos. Chronos ist in der Bibel eine Zeitabfolge. Geschichtsmäßig und so weiter. Hier steht, damit Kairos, da steht der Zeiten Kairos, dass so spezielle Punkte der Erfrischung kommen, spezielle Punkte der Gotteserfahrung kommen. Aber er sagt, diese übernatürliche Gotteserfahrung können wir nicht machen, wenn wir uns nicht abkehren von dem, was verkehrt ist. Weil nämlich unsere Sünde da nicht ausgetilgt wird und wir tatsächlich auch nicht diese Erquickung erfahren. Dieses Wort Erquickung, das Wort heißt Anapsyxis. Anapsyxis, es bedeutet Atem holen. Also er sagt, dass eure Sünden ausgeteilt kommen und so dieser Kairos, dieser Zeitpunkt, nämlich dann, wenn wir uns abwenden und Buße tun, dann kommt in dein Leben so ein Zeitpunkt rein, wo du mal Atem holen kannst. Übertragen heißt es auch, Erholung erfahren kannst. Oder das Wort heißt, wo du aufatmen kannst. Wo du Erquickung, Erfrischung erfahren kannst. Ein Mensch, der auf seinen verkehrten Wegen bleiben will, sie nicht verlassen will, kann keine Erfrischung vom Himmel erfahren. Denn die Bedingung zur Erfrischung, zur Erquickung ist, Abkehr von verkehrten Wegen. Wenn wir in Wegen, von denen wir wissen, sie sind verkehrt, beharren, können wir keine Erfrischung, kein Aufatmen vom Himmel erfahren. Dann bleiben wir weiter in religiösem Druck, in religiösem Zwang. Dann bleiben wir in halten müssen und nicht halten können und was weiß ich alles. Da sind wir wieder, was wir schon öfter angesprochen haben. Wir müssen eine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Denn ihn zu erkennen, sagt die Bibel, das ist das ewige Leben. Johannes Kapitel 3, Vers 17, Vers 3. So, also damit Zeiten, also nochmal, so tut Buße oder korrigiert euer Denken, metanoiate, ändert euer Denken. Und kehrt um, heißt es wörtlich. Bei uns steht, bekehrt euch. Dann sagen wir, ja, bekehrt haben wir uns doch schon. Deshalb, ich stolper über so Worte. Da steht, bekehrt euch, bekehrt. Also gucke ich im Griechischen nach, was ist es? Da sage ich, weil bekehrt sind wir ja schon. Also, aber da steht wirklich, kehrt um. Bisher bist du in diese Richtung gelaufen. Die hat dir nicht Belebung gebracht. Die hat dir kein Aufatmen gebracht. Die hat keine Erfrischung, keine Erquickung in dein Leben gebracht. Und Gott sagt, denk doch mal nach. Fang mal an nachzudenken. Warum erlebe ich keine Belebung vom Himmel? Warum? Gott möchte, dass wir darüber nachdenken. Er sagt, denke darüber nach, warum du ihn nicht tastend erlebst in deinem Leben. Gott sagt, überleg doch mal. Geh doch mal, denk doch mal nach. Und ich will, dass du heute Abend nachdenkst, auch wenn wir hinterher in die Zeit der Anbetung gehen. Ich denke, wir machen vielleicht einfach eine Zeit der instrumentalen Musik oder gar nicht. Wie auch immer, schauen wir mal. Aber dass wir hergehen und mal nachdenken, dass du sagst, woran liegt es, dass ich nicht aufatmen kann in meinem geistlichen Leben. Woran liegt es, dass ich so unbelebt, unerfüllt, unerfrischt bin in meinem geistlichen Leben? Das hat nämlich eine Ursache. Und dann nützt kein Cleansing, dann nützt keine Seelsorge, dann nützt nicht mal der liebe Heiland und der liebe Gott auch nicht. Es gibt nur einen, der das ändern kann, du und ich. Wir müssen umkehren, abkehren von dem, was nicht richtig ist, wo wir verkehrt laufen. Versteht ihr, was ich meine? Sehr theologisch, ne? Sehr praktisch, nein. Denke mal nach, denke doch mal nach. Warum geht's bei mir nicht weiter? Gott will, dass wir das nachdenken. Dann heißt es weiter, damit also Erfrischung vom Angesicht des Herrn kommt und er euch den vorausbestimmten Jesus Christus sende. Der war ja jetzt schon gekommen. Und doch sagt er diesen Leuten, denen er die Predigt hält, dass er euch den Christus sende. Das heißt doch, dass wir Christus im Alltag erleben. Dass wir jetzt, er sagt nämlich, den muss freilich der Himmel aufnehmen. Und er war ja inzwischen zum Himmel gefahren, denn inzwischen war ja Pfingsten geschehen. Das war ja die Pfingstpredigt des Petrus. Den muss der Himmel zwar aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher, also von Ewigkeit her, geredet hat. Mose, sagt er, zitiert dann wieder in der Predigt der Petrus, Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr, und achte, was da steht, auf ihn sollt ihr in allem hören. Steht da bei euch auch in allem? Auf ihn sollt ihr in allem hören. In allem. Das heißt, uns mit dem Wort verbinden. Das Wort tun, Täter des Wortes. Jakobus sagt, wenn du nicht ein Tuer, ein Täter des Wortes bist, lebst du im Selbstbetrug. Wer nicht das Wort tut, wer nicht ein Täter ist, sagt Jakobus, lebt im Selbstbetrug. Dann kann man sich schönreden von Power und Holy Spirit und Erweckung und die Stadt mobil machen. Das können wir uns um die Ohren klatschen und reden, wie immer wir wollen. Aber wenn wir nicht in allem hören auf das, was er sagt, werden wir niemals in das Erleben dieser Dinge hineinkommen. Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir diese Dinge nehmen. Wenn wir vorankommen wollen. Ich gehe davon aus, wir wollen vorankommen. Amen. Wir wollen vorankommen. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Was hat denn Jesus alles zu uns geredet? Wie viele Predigten habe ich schon gehört? Wie viele habe ich schon gehalten? Was hat das für einen Einfluss in unser Leben gehabt? Hat es uns verändert? Denken wir vor einiger Zeit, als Hartwig Henkel hier war. Gott will dein Herz. Und er will dein Herz. Er sagt, ich will, dass in diesem Herzen, in deinem Leben, in deinem Geist kein anderes Platz ist, außer für mich. Und er gibt nicht, er sagt nicht, mit 99% bin ich zufrieden. Der Abraham, als er die Gottesbegegnung hatte und Gott sagt, dass er ihn sehr mehren wird und dass er mit Sarah ein Kind bekommen wird, dieser Abraham kommt von dieser Begegnung mit Gott, er kommt in sein Zeltlager und Sarah kommt aus dem Zelt und sagt, Abraham, ich habe überlegt, du solltest einen Sohn kriegen mit der Hagar, damit Gottes Verheißung sich erfüllt. Wollen wir nicht auch immer diese Umwege, damit Gottes Verheißung sich erfüllt? Und er bekommt einen Sohn von der Hagar. Das Problem ist bis heute, das, was zwischen Israel und den arabischen Völkern stattfindet, ist ein Bruderkrieg, ist Brudermord. Denn beide stammen sie von Abraham ab. Beide. Und hier hat Abraham misslich gehandelt. Er hat einen Sohn in die Welt gesetzt, was von Gott so vorher nicht gedacht war. Denn gedacht war von Gott, dass er einen Sohn bekommt mit seiner Frau Sarah, nämlich Isaak. Aber er bekam zuerst Ismael. Ist das das Problem, das wir haben, dass wir es immer noch mit dem Fleisch versuchen, immer auf fleischlichem Weg versuchen, die Dinge zu regeln und sie bekämpfen und bekriegen unseren geistlichen Menschen? Sollten wir da vielleicht nicht mal stoppen und uns für den geistlichen Bereich entscheiden? So, es ist ein Bruderkrieg dort. Gott sagt hier, auf ihn sollt ihr hören, was er zu euch reden wird. Und jetzt kommt Vers 23. Neues Testament. Petrus. Petrus sagt, ihr, die ihr mir jetzt in der Predigt zuhört, sagt Petrus, ihr müsst das in allem, auf alles hören, was Jesus sagt und da hineingehen. Und dann sagt er etwas. Es wird aber geschehen, Vers 23, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Neues Testament. Das war die Predigt des Petrus. Er sagt, wenn ihr nicht in allem hört, auf das, was Jesus sagt, dann werdet ihr sterben. Dann werdet ihr sterben. Neues Testament. Er zitiert Altes Testament, die Prophetie des Mose und sagt, hört zu, Leute, ihr Juden, zu Pfingsten, am Pfingsttag, die ihr mir zuhört, wenn ihr nicht in allem auf diesen Jesus hört, werdet ihr sterben. Krass, oder? Und ich glaube, dass seit dieser Predigt des Petrus bis heute im Himmel noch keine Korrektur dieser Texte stattgefunden hat. Glaubst du das? Ich glaube, die gelten immer noch. Verstehen wir? Merken wir, warum wahrscheinlich unser Leben oft so öde ist, unerfrischt, ohne Aufatmen, von Stress zu Stress, von Ärger zu Ärger, von Hektik zu Hektik. Gott hat sich an sein Wort gebunden. Er sagt, dein Wort, sein Wort steht fest auf ewig. Und Jesus sagt, nicht ein Jot, der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet, nicht ein Jot von diesem Wort wird vergehen. Alles wird gefordert werden, dass es erfüllt wird. Und wenn wir in Christus sind und ihn allein, unser Haus, unseren Leib, unser Leben, ihm zum Tempel geben und keinen Raum für Götzendienst, Abgötterei, sage ich mal einfach fromm banal lassen, dann werden wir Erfrischung und Auferbauung und Aufatmen erfahren. Ich glaube das, was da steht. Glaubst du das auch? Ich glaube, dass wir das erfahren können. Ich glaube, dass wir das erleben können. Ich glaube das. Und Gott will, dass wir mal nachdenken. Er sagt, denk doch mal rüber nach, warum erlebst du es nicht? Und der Heilige Geist ist ein Lehrer, er wird dir helfen. Und er offenbart auch das Verborgene, das, was wir vielleicht uns schön geredet haben, was verschüttet ist in unserem Leben, was wir zugebaggert haben, dass da keiner mehr drankommt, weil es so peinlich und so schlimm und alles Mögliche war. All das, wir haben es zugedeckt. Wir sagen, Heiliger Geist, was ist der Bereich, was ist der Punkt, woran liegt es, dass ich nicht ein Gotteserleben, ein Aufatmen, ein Erfrischen in meinem Leben habe? Wir sollten das fragen. Ich frage mich das. Ich will, dass du dich das fragst heute Abend. Ich will, dass du dich das morgen fragst und durch die Woche fragst. Und ja, du im Internet bist, ich will, dass du dich das fragst. Wenn wir in die Bibel reinschauen, das braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, wie Gott immer wieder Probleme hat mit seinem Volk. Als ich das heute Nachmittag nochmal so las, da habe ich gedacht, Mann, habe ich gedacht, im Prinzip sind wir nicht besser als die damals, von denen im Buch der Richter geschrieben wird. Ich lese euch einfach mal nur vor. Sie haben so Gott erlebt im Buch der Richter. Richter 2, Vers 11. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten dem Baal. Richter 2, Vers 19. Und es geschah, sobald der Richter gestorben war, also Gott hatte ihnen dann einen Richter gegeben, der sie befreite. Und sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin, an den Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen, sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten und ihrem halsstarrigen Wandel. Ganze Buch der Richter durch. Richter 3, Vers 7. Und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Und sie dienten dem Baalim und der Aschera. Richter 3, Vers 12. Und die Söhne Israel taten wieder weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da machte der Herr Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel, weil diese taten, was böse war in den Augen des Herrn. Also der Feind, Gott gibt dem Feind Erlaubnis, sagt hier, sie wollen Böses tun, sie wollen Böses leben, okay, da hast du Kraft, Feind, geh und besiege sie. Das Gleiche geschieht heute. Richter 4,1. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, nachdem Ehud gestorben war. Immer wieder, Gott, dann schrien sie, zwischen all dem war immer sie schrien, dann sandte Gott ihnen einen neuen Befreier. Wenn dieser Befreier starb und seine Stimme im Land erloschen war, zum Verstummen gebracht war, wenn seine Stimme nicht mehr zu hören war, dann kommt wieder hier Richter 10,6. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Baalim und den Astaroth und den Göttern Arams und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammon und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Dann hatte Gott ihnen wieder einen Richter gesandt, wieder befreite er sie. Und 13,1. Und die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Und so weiter. Du kannst es immer weiterlesen. Befreiung, wieder Böses. Und ich habe so gedacht, wie oft haben wir in unserem Leben, sind wir in unserem Leben Aufrufen gefolgt? Wie oft sind wir vielleicht auch hier vorne gewesen und haben gesagt, Herr, ich wende mich von meinem eigenen verkehrten Weg ab. Richtig, haben wir oft gemacht. Aber weißt du, dann war dieser Eindruck des Gottesdienst, der Gegenwart Gottes irgendwie wieder vorbei und wir lebten wieder weiter wie zuvor. Und dann kamen wir wieder in Einengung. Dann ging es uns wieder schlecht. Dann fühlten wir uns wieder elend. Und dann sandte der Herr wieder den Herbert mit einer Bußpredigt. Und wir kamen alle wieder nach vorne und wir sagten, oh Herr, ich muss mein Leben korrigieren. Ich tue Buße. Mein Herz gehört jetzt dir. Aber dieser Eindruck verschwand wieder. Er war wieder vorbei. Und wir sündigten wieder munter weiter wie bisher. Wir hurten und haben einen Lebensstil geführt, der außerhalb jeglicher Gottesordnung war. Aber dann, es geht mir so schlecht. Hilfe! Da sandte der Herr wieder den Herbert, dass er nochmal eine Predigt der Korrektur hielt. Und sie rannten wieder nach vorne. Und sie erlebten in diesem Gottesdienst eine wunderbare, herrliche Befreiung. Und sie sagten, oh, der Herr ist groß und Halleluja. Und dann haben wir gesungen mit großer Freude, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Ich diene dir, ich gehöre dir. Ich verlasse dich nicht mehr, Herr. Aber der Alter kam, der Eindruck des Gottesdienstes war vorbei und wir dienten wieder unseren Götzen. Jeder dank wieder sein eigenes Ding. Der Herr sagt, geh hin und hol die Verlorenen in mein Haus. Das glauben wir, dass das nötig ist, aber keiner bindet sich mit diesem Wort zusammen und geht und holt die Verlorenen oder wenige. Und dann kommen wir wieder in Bedrängnis aufgrund unseres Lebensstils, auf unsere Begierde, aufgrund unserer Begehrlichkeit, aufgrund unserer unreinen, ehebrecherischen Blicke und Gedanken. Wir kommen wieder und dann geht es uns wieder schlecht. Und dann heulen wir in unserem Elend. Und dann hören wir wieder eine wunderbare Predigt von Herbert oder irgendjemand anders. Und wir hören, kehr dich ab von diesem Weg und du wirst erfrischt werden. Und wir taten wieder Buße. Und wir sagen, oh Herr, Halleluja, für immer und ewig folge ich dir. Du bist mein Gott, einer ist Gott. Wie bei Elia, wie war es? Nur einer ist Gott, nur einer ist Gott. 900 Baalspriester werden niedergeschlachtet, einer ist Gott. Weißt du, wie lange das hielt? Ganz kurze Zeit und alle sündigten wieder. Und alle folgten wieder den Götzen. Merkst du, was Gott für Probleme hat? Riesenprobleme. Und wir dadurch auch. Weil wir sind geschaffen zu einem Leben der Reinheit und intensiven, engen Beziehung mit unserem Herrn. Richtig? Zu einem heiligen Leben. Sie taten das immer wieder, wenn du das so anschaust. Ja, ich wollte noch einen Vers aus Sprüche lesen, tue ich jetzt auch, aber da werde ich doch den Zusammenhang noch mal ein bisschen nehmen. Sprüche 24. Wir sind ja manches Mal sehr schnell dabei zu schauen, Oder wie, ich nehme mal die Worte von Billy Graham. Wie sagt Billy Graham mal? Wenn ein anderer sündigt und ein anderer fällt, ein anderer sich von Gott abgewandt hat, dann stehen wir da und sagen, ich verstehe nicht, wie der das tun konnte. Und Billy Graham sagt, wir reden erhaben darüber, weil dadurch wollen wir unsere eigene Wertschätzung heben. Siehst du, wie treu ich bin? Mir wird das nicht passieren, dass ich so auf die Nase falle wie der. Wie konnte der nur so untreu werden? Und weißt du, was das ist? Stolz. Und weißt du, was passiert? Du wirst auf die Schnauze fallen. Sogar in dem Moment hast du Krieg mit Gott. Denn die Bibel sagt, das Haus der Stolzen zerstört der Herr persönlich. Er zerstört es. Gott, ich lasse es nicht zu. Weil nämlich das die Sünde Satans ist. Und wenn wir uns erheben über Menschen, die gefallen sind und vielleicht uns noch auf ihrem Rücken, auf ihrem Nacken profilieren, wie gut wir doch dastehen. Wenn wir das tun, dann sind wir in sehr gefährlichem Fahrwasser. Guck mal, was Sprüche 14 sagt, 24 sagt, ab Vers 17 bis 22. Wenn dein Feind fällt, freue dich nicht. Und wenn er stürzt, frohlocke dein Herz nicht. Warum? Damit nicht der Herr es sieht und es böse ist in seinen Augen und er seinen Zorn von jenem abwendet. Und er meint, und dir zuwendet. Das ist eigentlich diese Sprichwortform. Du sagst, oh, der ist gefallen, wie konnte man ja, wie konnte der nur? Gott sagt, das erregt meinen Zorn. Und Gott wendet sich von dem, der gefallen ist und sagt, und jetzt kriegst du meinen Zorn zu spüren. Er wendet sich dir zu und sein Zorn trifft dich. Wir haben keinen Grund zur Überheblichkeit. Vers 19, entrüste dich nicht über die Übeltäter. Ereifere dich nicht gegen die Gottlosen. Geh und führe nicht, oh, wie konnte der und dies und jenes. Und oh, dass sie so den Herrn Schande machen. Hey, das ist, was geht dich das an? Hallo. Sorg dafür, dass du ihm keine Schande machst. Aber in der Regel ist das, die Leute, die sich aufregen und sagen, Schande, 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 wollen nur von ihrer eigenen Schande und Sünde ablenken. Verstehst du, was ich meine? Darf ich das so sagen? Ich tue es trotzdem. Und horche, was er sagt. Ereifere dich nicht. Vers 20. Denn für den Bösen, und wenn du dich über den Gottlosen ereiferst, und wenn du sagst, wie konnte der nur fallen, dann bist du auch ein Gottloser. Und dann sind zwei Gottlose. Nämlich der gefallen ist und der sich überhebt. Zwei Gottlose. Und er sagt, denn für den Bösen gibt es keine Zukunft. Hast du gesehen? Es gibt für den, der Böses tut, keine Zukunft. Glaubst du, dass das stimmt? Das stimmt. Gott hat es geschrieben. Es gibt für den, der Böses tut, keine Zukunft. Und die Leuchte der Gottlosen erlischt. Was ist denn die Leuchte des Menschen? Die Bibel sagt, der Geist des Menschen, also unser Geist, ist die Leuchte des Herrn. Durchleuchtet alle Kammern des Leibes und so weiter. Unser Geist, unsere Persönlichkeit, Geist und Seele, die dann zu Gott gehen, wenn wir sterben und unser Körper in die Erde kommt. Dieser Geist ist Gottes Leuchte, er wird Gottes Leuchte genannt. In unserem Geist offenbart sich Gott. In unserem Geist da ist die Verbindung mit dem Heiligen Geist und mit unserem Herrn Jesus Christus. Und er sagt, wenn jemand Böses tut, wenn jemand gottlos lebt, dann erlischt sein Geist. Dann erlischt seine Leuchte. Dann erlischt seine, das heißt, das Licht geht dir aus. Du bist nicht mehr sensibel für Gottes Dinge. Schau mal, als wir, wenn ich daran denke, als ich ungläubig war, Jesus noch nicht kannte und Wege normal den Weg der Gottlosigkeit ging. Wenn ich gesündigt habe, ich wusste immer, das ist nicht richtig. Aber es hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ich habe es ganz einfach getan. Und wenn jemand sagt, das ist nicht richtig, dann sagt er, pack dich an die eigene Nase. Interessiert dich nicht. Als Gottloser, du hast das, was du leben wolltest, hast du gelebt. Hast du gelebt. Und dann kam Jesus in das Leben. Dann wurde ich von neuem geboren. Und auf einmal war Gottes Licht in meiner Leuchte, in meinem Geist. Auf einmal sah ich die Dinge aus himmlischer Perspektive. Auf einmal war das Gewissen geschärft, das, was untergebuttert und stumm gemacht worden war. Das Gewissen war wieder scharf. Und wenn man in Versuchung kam, Dinge zu tun, die nicht recht waren, dann ging das Gewissen, das solltest du nicht tun. Das Gewissen hat sofort Alarm geschlagen. Warum? Weil dein Geist erleuchtet wird. Aber der Text sagt, wenn wir im bösen Tun fortfahren, erlischt wieder unser Gewissen, unser Geist. Das heißt, wir müssen von neuem geboren werden. Das heißt, Finsternis kommt wieder in unser Licht. Wenn das Licht Gottes aus unserem Geist weggeht, was kommt dann wieder rein? Finsternis. Und da gibt es nur einen Weg, eine neue Hinwendung und sagt Gott, erbarme dich meiner und von neuem geboren zu werden. Und wenn wir das, und das ist, was er hier sagt. Er sagt dann weiter, fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König. Mit Aufrührern oder Anmerkung sagt, mit Andersgesinnten lass dich nicht ein. Leute, die nicht so im Glauben mit dir gehen wollen, lass dich mit ihnen auf sie nicht ein, sondern gehe mit denen, die dem Herrn treu nachfolgen wollen. Menschen, die Jesus nicht treu nachfolgen wollen und die dich vielleicht sogar zur Sünde und Versuchung führen wollen, meide sie. Gott sagt sogar, fliehe vor ihnen. Geh ihnen aus dem Weg. Und ich bitte dich, als Frau, auch in dem Gottesdienst, als Frau, auch im Internet, du hast kein Recht, einen Mann scharf zu machen und deine Lusttriebe ihm gegenüber auszuleben und sei es nur durch plumpe Annäherungsversuche. Und ich sage es uns als Männern, wir haben kein Recht, in das Leben der Frau einzugreifen, die uns nicht gehört. Und wenn es eine ledige Schwester ist und du bist ein lediger Mann, dann hast du nicht das Recht, einfach Gottes Tochter zu nehmen. Sie gehört Gott und du musst ihn fragen, ob du sie überhaupt haben kannst. Hallo? Sonst lebst du wie jeder Gottlose auch. Dann suchst du dir heute einen Partner und das ist doch etwas, was in unseren Gemeinden furchtbar ist. Wir hören unter Pfingstlern und Charismatikern von Scheidungen und Trennungen. Es ist teilweise wie in der Welt der Gottlosigkeit. Es ist schlimm, es ist furchtbar. Und überleg dir mal, du bist als junger Mann in einer Gemeinde und dann ist eine Schwester, die es liest, sagt, oh, die könnte mir gefallen. Und dann gehst du und versuchst du mit ihren Techtelmechtel. Und dann, wenn es schlimm kommt, landet ihr sogar im Bett. Aber irgendwie stellst du fest, Mann, ist doch nicht die Richtige. Dann nimmst du in der Gemeinde vielleicht Schwester Nummer 2. Und du machst dieselben Experimente, um festzustellen, oh, war doch nicht so die Richtige. Aber es gibt ja noch Nummer 3 und Nummer 4 und Nummer 5. Und weißt du, am Schluss heiratet dich dann vielleicht eine Frau. Aber sie muss damit leben, dass du schon 4, 5 andere in der Gemeinde durchgesabbert hast. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Und Gott ist das ein Ekel. Gott findet das sehr schlimm. Gott ist erzürnt über solche Dinge. Und Gott sagt uns als Männern, ihr habt kein Recht, eine Frau zu nehmen, die meine Tochter ist. Frag mich gefälligst. Sprich mit mir. Du kannst dir nicht einfach eine nehmen. Und den Frauen sagt Gott, du kannst dir nicht einfach einen Mann angeln, weil er dir gefällt oder weil dir der Rücken juckt. Das kannst du nicht. Gott sagt, das ist mein Sohn. Dieser Mann gehört mir. Du musst mich gefälligst erst fragen, ob du diesen kriegen kannst oder nicht. Hallo? Das ist es. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Hallo? Oh Vater, Leute, das gilt auch für euch im Internet. Ganz klar und deutlich. Warum? Da ist jemand jetzt im Internet. Wenn du diese Predigt anhörst oder runterlädst, du bist eine Frau. Und der Herr sagt, du hast dein Leben Jesus gegeben. Aber der Herr sagt, du hast niemals richtig Buße getan. In gewissen Momenten bist du umgekehrt, hast gesagt, ich bereue. Aber du bist nie richtig umgekehrt von der Sünde. Und wenn, war es meistens oft nur kurzlebig. Und Gott sagt, und jetzt bist du schon wieder im Dilemma. Jetzt steckst du schon wieder im Elend und im Dreck. Gott sagt, ich will, dass du lebst. Kehr um. Wende dich mir zu. Ich werde dich reinigen. Ich werde dir vergeben. Und ich werde ein Aufatmen und ein Aufleben in dein Leben hineinbringen. Plötzlich und stark. Aber du musst umkehren. Gott sagt, ich werde die verkehrten Wege nicht bestätigen. Kehre um, denn mein Herz ist voller Mitleid und voller Erbarmen dir gegenüber. Kehre um. Das ist eine ganz klare Botschaft an eine Frau, und die du das jetzt hörst. Der Heilige Geist wird dich nämlich dazu lenken, diese Predigt zu hören. Und der Heilige Geist sagt, kehre um. Und du wirst Erfrischung erfahren vor dem Angesicht Gottes und von seinem Angesicht her. Vers 21, nochmal Sprüche 24. Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König mit Andersgesinnten oder Aufrührern auch. Lass dich nicht ein. Und dann Vers 22. Warum? Wenn wir uns darauf einlassen, auf den, der verkehrt ist, und wir gehen mit ihm in selben Kompagnon. Daher, denn plötzlich erhebt sich ihr Verderben und ihrer beider Untergang kommt unvermutet. Er kommt in dem Moment, wo du es nicht denkst. Unvermutet. Unvermutet. Das ist so derselbe Begriff, wie heißt, dass Jesus plötzlich kommt. Unvermutet. Auf einmal ist er da. Und dann gibt es keine Chance mehr. Und dieser Untergang, Gott sagt dieser beiden, geschieht so plötzlich, so unvermutet, dass du in dieser Zeit, weil es so unvermutet plötzlich kommt, hast du keine Chance mehr, Buße zu tun. Das heißt, du stirbst gottlos. Hast keine Chance mehr. Es kommt unvermutet. Unvermutet. Plötzlich. Unvermutet. Unvermutet. Wir wenden uns nochmal diesem Vers hier zu. So tut nun Buße. Geh doch mal in dich, denke nach und kehrt um. Bekehrt euch, hab extra das Wort, was im Grundtext steht, kehrt um. Du musst von dem Weg, den du gehst und der nicht gut ist, den musst du verlassen. Und dann, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Vorher werden sie nicht ausgetilgt. Interessanterweise, manche Leute, sie leben in Bitterkeit und sie wollen anderen nicht vergeben. Sie wollen nicht vergeben, aber sie kommen zu Gott und wollen Vergebung von Gott. Aber weißt du, was Gott gesagt hat? Wenn du dem anderen die Sünde, wenn ihr denen, die an euch schuldig geworden seid, die Sünden nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure eigenen Sünden auch nicht vergeben. Das hat Jesus gesagt. Kennt ihr die Stelle? Dann wird er euch nicht vergeben. Macht er nicht. Du kannst auf den Knien betteln, du kannst fasten, du kannst beten, du kannst dir eine Glatze schneiden lassen, was auch immer. Du kannst einen Purzelbaum schlagen. Und sagen, hey, ich mein's ernsthaft, ich will Vergebung. Der Herr sagt, wenn du dem anderen, der dir Unrecht getan hat, nicht vergibst, ich werde dir nicht vergeben. Du kannst auf den Mond fliegen mit einer Rakete und viel Geld bezahlen, du wirst nicht Vergebung bekommen. Vergebung bekommen wir, im Vater unser sagt Jesus, vergib uns unsere Schuld. Und der Grundtext sagt, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigen. Da steht, bei uns haben wir vergeben unseren Schuldigen. Aber es heißt wörtlich, wie wir vergeben haben. Gott vergibt uns immer erst dann, wenn wir vergeben. Wenn wir nicht vergeben, vergibt er uns auch nicht. Gott vergibt uns nicht, wenn wir nicht vergeben. Und du musst vielleicht deinen Eltern vergeben, deinen Kindern vergeben, vielleicht deinem Arbeitgeber vergeben, vielleicht deinem Angestellten vergeben. Wie auch immer, wo irgendwo Dinge sind, wo du vergeben musst, vergib um deinetwillen. Vergib, damit auch dir vergeben wird. Somit, also kehrt, tut Buße, kehrt um, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und dann, warum? Warum soll man das tun? Damit Zeiten der Erquickung, der Belebung, der Aufatmung, des Aufatmens, des Durchatmens kommen vom Angesicht des Herrn. Interessanterweise ist dies vom Angesicht des Herrn, heißt das so, dass wenn wir diese Schritte tun, wenn wir sagen, ich tue Buße, ich denke um und dann dieses Denken, wo ich erkannt habe, das ist verkehrt, dann kehre ich davon um, dann werden mir die Sünden vergeben und dann sagt der Grundtext, und dann kommt Gott und schaut uns an. Vorher schaut er uns nicht an, dann wendet er uns sein Angesicht zu. Wenn wir stur sein wollen und böse leben wollen, verkehrt leben wollen, sagt Gott, dann gucke ich dich nicht an. Ich gucke dich nicht an. Mein Angesicht kriegst du nicht zu sehen. Das ist das Dilemma, wir sehen Gottes Angesicht nicht. Wir sagen, Gott, ich will dich doch sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt, nee, kannst du nicht sehen. Selig sind die, reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Erster Herbert, 1 Vers 1, oder wer hat das gesagt? Jesus. Selig sind die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Selig sind die, die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Was hat er der Petrus nochmal gepredigt? Dieser Prophet wird kommen. Auf ihn sollt ihr in allem hören, was er zu euch reden wird. In allem. In allem. In allem. Das gilt auch über die wunderbaren Lehreinheiten, die wir gehabt haben, auch in dass wir Gottes Gerechtigkeit sind. Ja? Das heißt, du kommst in Sünden, in Dreck und du bekehrst dich zu Jesus, wirst von neuem geboren und du wirst von einem, in einem Kairos-Moment, in einem Schlagmoment, in einem Moment, von einer Sekunde zur anderen, bist du auf einmal ein neugeborener Mensch, ein Kind Gottes. In einem Moment. So schnell passiert das. Und Gott sagt, wenn wir Buße tun, von Dingen uns ab, wenn die verkehrt sind, so plötzlich werde ich auch da sein und werde dir begegnen. Und Gott sieht ja, Herr, ich werde mich abwenden und ihr wisst, Blitzableiter hinten, ne? So. Wir tun das nie wirklich so, dass wir so ableiten, wie die Kinder, ja, gelogen oder der Finger da drüber, ich kriege das gar nicht so hin, ihr wisst, wie das ist. Genau, so rüber. Ach, da muss man ja richtig krumme Finger bekriegen. So wie Kinder das so machen. So. Gott sieht, was wir auch für Hintergedanken haben. Die Bibel sagt, alles ist bloß und offenbar vor ihm. Du kennst meine Gedanken von ferne. Es nützt nichts, ein Ticket nach Südamerika zu nehmen, sagen, da sieht er mich wenigstens eine Zeit nicht. Er ist da. Er ist überall. Er ist gegenwärtig. Er ist überall. Und dann sagt er, in allem auf ihn hören. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenem Propheten, er spricht von Jesus, nicht hören wird, wird aus dem Volk ausgerottet werden. Die Bibel sagt, um es in anderen Worten zu sagen, wie der Apostel es auch sagt, die Sünde ist der Leute Verderben, richtig? Die Sünde ist, der Tod ist der Sünde Lohn. Wer jemand sündigt, die Bezahlung, Sünde wird immer mit Tod bezahlt. In Gottes Gerechtigkeit hinein. Und ich sagte jetzt, wenn wir dann kommen wir mit einem Schlag, wir kommen zu Jesus, mit einem Tag werden wir, mit einem Schlag, mit einer Sekunde sind wir auf einmal Gottes Gerechtigkeit. Wir stehen da, als hätten wir nie gesündigt. Und dann müssen wir uns auch gleich, das müssen wir den Neubekehrten sagen, zusammenbinden. Wir sind jetzt Gottes Gerechtigkeit. Wir sind jetzt Gottes Gerechtigkeit. Und dann kommt das Minderwertigkeit, Anklage. Nein, ich bin es. Aber jetzt sagt die Schrift etwas, geht ja weiter. Wer da sagt, dass er gerechtfertigt worden ist, ist verpflichtet, so gerecht zu leben, wie er gerecht ist. Johannes schreibt das. Wenn du sagst, ich bin jetzt gerechtfertigt, Rechtfertigung erfahren bedeutet auch, einen Weg, einen Lebensstil in Rechtfertigung hineinzugehen. Und dann werden wir glücklich, weil wir dann in Gottes Bestimmung kommen. Und wenn Versuchung, Begierde kommt, sagt, oh, was sagt die Bibel? Nehmt die Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Was bedeutet das? Ich erlaube mir diese Gedanken nicht. Die sind verboten bei mir. Ich verbiete sie mir. Und du wendest dich von diesen Gedanken ab. Du nimmst dieser Gedanke, der an dich geflogen kommt, ob von deinem Fleisch oder von deiner Seele oder ob vom Teufel, egal, dieser Gedanke kommt und die Versuchung zur Begierde, zur Sünde kommt. Und du sagst, nein, weil du dich mit dem Wort verbunden hast. Du hast dich zusammengebunden mit dem Wort. Du sagst, nein, ich werde mich nicht gelüsten lassen. Ich erlaube es mir nicht und du wendest dich von dieser Lust ab. Das bedeutet, Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Ich erlaube keine anderen Gedanken. Die führe ich sofort in Gefangenschaft. Die sperre ich sofort ein. Diese Gedanken, die mich zur Sünde verleiten wollen, sperre ich sofort ein. Die kommen in den Knast. Die sperre ich ein. Davon spricht er. Das ist, wie wir uns mit dem Wort verbinden. Und wenn wir uns mit dem Wort verbinden, wenn er sagt, so tut nun Buße, denkt nach und kehrt um. Wenn wir das tun, wenn wir sagen, ja Herr, jetzt will ich nachdenken, was ist da in meinem Leben? Vielleicht ist da schon der reinste Saustall drin geworden. Ha, ich tue Buße und ich wende mich jetzt davon ab. Ich kehre von diesem verkehrten Weg um und ich lebe jetzt wieder in der Gottesfurcht. Das ist sich mit dem Wort verbinden. Eigentlich ganz einfach tun, Täter des Wortes. Jakobus sagt, sonst betrügen wir uns selbst. Ein Täter des Wortes. Mit anderen Worten, man könnte es auch so sagen, lebe so, als wenn das, was Gott sagt, wahr und verbindlich ist. Denk einfach, es wäre wahr und verbindlich. Wir leben ja sonst auch verbindlich. Wenn du dir ein neues Auto kaufst und man sagt, schließ die Tür auf und geh rein. Du versuchst es ja auch nicht durch den Auspuff. Du versuchst es tatsächlich durch die Tür. Du glaubst der Beschreibung. Und wenn du eine Waschmaschine kaufst und dann heißt es, stecken Sie den Stecker in die Steckdose, dann gehst du auch nicht und hältst einen Stecker in der Hand und sagst, ich bin so elektrisiert, das muss auch so funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Du musst den Stecker in die Steckdose stecken. Wir tun, wir glauben, dass das wahr ist, was die uns schreiben. Und dann tun wir das. Was Gott sagt, ist viel mehr wahr. Denn die Beschreibungen im Natürlichen stimmen ja nicht mal immer. Sind oft fehlerhaft, gerade wenn Computer sie übersetzen. Dann kannst du schon ein heikles Wunder erleben. Da brauchst du Gnade, um im Lesen durchzukommen. Und das dann auch so einzurichten. Aber Gott, er hat verbindlich geschrieben, die Wahrheit geschrieben. Und ich bitte dich, sowohl im Internet als auch hier, es geht nicht darum, dass wir in Verdammnis hineinkommen und emotional, ja, oh Herr, ja, es ist alles so verkehrt, was ich gemacht habe, oh, vergib Herr, alles so schlimm, oh, wie konnte ich nur, ich verstehe das auch gar nicht, Herr, dass ich mich darauf einlassen konnte. Und das ist nicht Buße, das ist auch nicht Umkehren. Das ist nur erstmal erkennen, oh, ich habe ganz schön Mist gebaut. Umkehren heißt, ich wende mich davon ab, ich habe mit der Sache jetzt nichts mehr zu tun. Ich wende mich davon ab. Das heißt das. Und dann kriegen wir Vergebung, sagt der Vers. Den haben wir jetzt als Monatsvers hier vorne stehen. Den ganzen Monat Juni. Dann haben wir Vergebung der Sünden, dann werden sie ausgetilgt. Und dann kommt Zeiten der Erquickung. Oder wie ich es auch sagte, diese Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erholung. Dann kommt, das sind so diese, da steht wirklich dieses Zeiten Kairos, dieser Moment. Du sagst, Gott sieht, wo wir von ganzem Herzen uns von etwas abwenden. Glaubst du, dass er das sieht? Er sieht das und dann sagt er so, und jetzt begegne ich dir. Er sieht aber auch, wo wir halbherzig nur kommen, sagen, ja, er ist schon nicht gut, aber du bist ja gnädig und barmherzig. Sag Gott, hör auf zu blaren. Du wirst keine Begegnung haben, kriegst du nicht. Du wirst zugucken, wie andere es erleben, aber selber nicht. Du musst es, ich kehre mich davon ab. Ich will das nicht mehr. Steht ihr? Ich sage das nicht als Bedrohung. Empfindest du es als Bedrohung? Es ist keine Bedrohung. Und doch, es bedroht unser Leben, wenn wir nicht umkehren. Es wird unser Leben auslöschen. Es wird unsere Seele krank machen. Es wird unsere Leuchte, unser neugeborenes Leben, das Licht Gottes, das wir in unserem Geist haben, da wird es wieder finster werden. Vergiss nicht, was er dir schon alles Gutes getan hat. Ich würde bitten, dass die Musiker jetzt einfach nach vorne kommen. Spielt einfach vielleicht so, einfach erstmal instrumental, wenn ihr auf dem Herzen habt, natürlich auch ein Lied zu singen, dann singt einfach ein Lied. Und dann nimm dir doch jetzt mal einfach so, ich denke mal nach, Herr, was ist der Punkt, von dem ich wirklich jetzt umkehren muss, von dem ich mich abwenden muss? Wovon muss ich mich jetzt abwenden, Herr? Wovon muss ich mich umkehren? Abkehren. Frag ihn das mal. Aber dann solltest du es auch machen von ganzem Herzen. Sagen, ich wende mir. Du sagst, bei mir ist so viel. Dann bring es ihm. Bring es ihm. Denn er möchte, dass wir Erfrischung erfahren, Belebung erfahren. Dass du endlich mal wieder aufatmen kannst. Dass du wirklich mal sagen kannst, das Leben mit Jesus macht wirklich Spaß. Als alte Pfingstler haben wir gesungen, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag zuvor. Und das haben wir gesungen von Herzen, mit Begeisterung. Jeder Tag mit Jesus, ich lieb ihn mehr und mehr. Kennst du dieses Gefühl noch? Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der gestrige Tag. Kennst du noch dieses Gefühl, ich lieb ihn jeden Tag mehr? Ich bin jeden Tag mehr verknallt in meinen Jesus? Kennst du dieses noch? Wenn nicht, dann kannst du da zurück reinkommen. Der Heilige Geist wird dich an der Hand nehmen und er wird dich da reinführen. Glaubst du das? Er tut das. Er tut das. Verdammnis bringt dich heute Abend auch nicht weiter. Auch wenn du am Internet am Tag es hörst. Es bringt dich nicht weiter. Es bringt dich wirklich nicht weiter. Komm, denke nach. Ein Weg ist nur, die Bibel sagt, du gehörst, jeder Christ gehört verbindlich zu einer Gemeinde. So ist es von Gott vorgesehen. Wenn du sagst, ich brauche keine Gemeinde, bist du nicht mit dem Wort verbunden. Und wenn wir sagen, Gottesdienst, da gehe ich, wann ich immer mal Lust habe. Es geht nicht um Gottesdienst gehen, es geht um Gemeinschaft der Heiligen und um miteinander Gott auch erleben. Gott sagt, verlass nicht die Versammlung, wie etliche tun. Warum? Jedes Mal, wenn wir uns absonnen, werden wir irgendwo geschwächt. Weil dann sind wir nicht dem Einfluss unserer Brüder und Schwestern und dem Einfluss des Geistes Gottes und des Wortes ausgesetzt, sondern den Dingen, mit denen wir uns dann befassen. Die beeinflussen dann unser Leben. Und das schwächt uns dann. Und dann wird unser Gewissen fader und fader und schließlich, ich weiß gar nicht, was der, das ist doch gar nicht so schlimm. Jetzt einfach eine andere Frau küssen, ist ja gar nicht schlimm. Ja. Mit jemand jetzt einfach ins Bett gehen, ist ja nicht schlimm. Dafür wurde Jesus grausam geschlagen, damit du und ich ein freies Leben haben können. Amen.